Der Predigtext steht heute Morgen in Markus Kapitel 5. Ich lese die Verse 1 bis 20. Die Heilung des besessenen Gerasenas. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in der Gegend der Gerasena. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welche große Wohltat dir der Herr getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welche große Wohltat ihm Jesus getan hatte, und jedermann wunderte sich. Amen.
Guten Morgen. Ich bete nochmal am Anfang. Vater, wir bitten dich, dass du reden mögest zu uns heute. Bitte dich, dass du dein Wort lebendig machst in unseren Herzen und dass wir dir begegnen als dem lebendigen Gott, als dem Gott, der immer noch Menschen heilt, der Menschen befreit, der Menschen verändern will, der Menschen gesund machen will und der Menschen zu Jesus zieht. Herr, öffne meinen Mund, dass er dein Lob verkünde. Amen. Ja, heute ist Palmsonntag. Und ich bin jetzt nicht so der Kirchenmann, der immer sich so an die Dinge hält, die vorgegeben sind, was die Predigten anbelangt. Und natürlich hatte ich dann den Gedanken, wie passt diese Predigt heute zu diesem Palmsonntag? Und Palmsonntag ging es ja eigentlich darum, dass Jesus in Jerusalem einzieht und dass sich alle sehr freuen auf ihn, als den Messias, als der, der sein Volk befreit, und sie legen ihre Kleider hin, ihm zu Füßen. Sie demütigen sich von ihm und mit Palmen wedeln sie, und er ist wirklich herzlich willkommen. Und man könnte echt denken, ja, ein Freudenfest. Und wenn wir dann die Geschichte weiterverfolgen, wissen wir, dass die Stimmung gekippt ist. Dass denen, die ihre Kleider ihm zu Füßen gelegt haben, wahrscheinlich unter denen standen, die nachher schrien: Kreuzige ihn. Jesus ist willkommen. Oder er ist nicht willkommen. Das ist die Botschaft des Evangeliums, der wir immer wieder begegnen in den Evangelien. Und genau darum geht es in dieser Geschichte auch. Wir finden die Geschichte auch bei Matthäus 8 und Lukas 8. Matthäus 8 geht es um zwei Besessene, die in den Grabhöhlen hausen. Sehr kurze Geschichte, und bei Lukas 8 fast identisch mit der Geschichte in Markus 5. Wird noch berichtet, dass der Besessene nackt war. Die Jünger kommen aus einem Sturm. Jesus hat ihnen gesagt, lasst uns übersetzen an das andere Ufer. Plötzlich bricht ein Wind, ein starker Windwirbel auf, das Schiff kommt ins Schleudern, Jesus schläft an Bord, er ruht sich aus und die Jünger kommen in Panik und sagen, Mensch, Meister, ist dir egal, was mit uns passiert? Und er gebietet dem Wind, und Frieden kommt, der Sturm legt sich und er sagt, ihr Kleingläubigen, habt ihr keinen Glauben. Das ist die Ausgangssituation. Sie kommen am Ostufer an, das See Genezareth. Und Jesus betritt das Ufer. Er befindet sich in der Dekapolis. Das war ein Verbund von 10 Städten. Das war heidnisches Land. Da gab es eine jüdische Minderheit. Die Sprache war griechisch, die Kultur war griechisch und die Bevölkerung auch. Und es war Heidenland. Und Gerasa war eine Stadt ungefähr 60 Kilometer vom See Genezareth weg. Gadara lag in der Nähe. Und dieser 10-Städte-Bund war eine syrische Provinz, direkt unter der Herrschaft der Römer, hatte nichts mit Herodes zu tun. Erklärt natürlich dann auch die Schweineherde. Und Jesus betritt das Land und ein Besessener kommt ihm entgegen. Wir lesen, der hauste in Grabhöhlen, der war gefesselt in Ketten, er war aggressiv, nackt, schrie und schlug sich selber. Das war eine arme Kreatur, wenn wir uns das mal so vorstellen. Er war weit draußen in den Gräbern und keiner wurde Herr über ihn, lesen wir. Er war ausgegrenzt, isoliert, außerhalb des Dorfes, zu gefährlich. Da stört er nicht, da kann er, da muss er hausen. Weder er selbst noch irgendjemand hatte Macht über ihn. Jesus geht auf ihn zu und kaum sieht er ihn, rennt er zu Jesus, wirft sich auf die Knie vor ihm. Quäle mich nicht, sagt er zu Jesus. Quäle mich nicht, die Geister beugen sich vor Jesus, vor der Macht des Sohnes Gottes. Und nur Jesus hat sofort den Durchblick, erkennt, was mit dem Mann überhaupt los ist. Und er treibt den Geist aus, bevor überhaupt ein Wort gefallen bzw. gesprochen wurde. Das ist das, was wir mitnehmen dürfen als erstes, auch für unser Leben. Jesus durchschaut und erkennt jede Situation. Er ist der Herr über jede Situation im Leben des Menschen. Wie heißt du? Fragt er den Geist. Legion. Denn wir sind viele. Eine Legion waren ungefähr 5.000, 6.000 Mann. Römische Legion. Das waren wirklich viele Geister. Und die unreinen Geister flehen Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend zu vertreiben. Sie haben Angst vor dem Sohn Gottes. Sie fürchten sich. Sie wollen im Heidenland bleiben, im unreinen Land. Und sie selber wollen in die Schweineherde fahren. Und Jesus erlaubt es ihnen. Das Unreine soll und muss zurück in das Unreine. 2000 Schweine samt Dämonen stürzen den Abhang hinunter in den See Genezareth. Zweiter Punkt. Jesus erweist seine Macht über die Dämonen. Jesus hat göttliche Autorität. Er hat Autorität auch in deinem Leben zu verbieten, zu gebieten, zu erlauben, und er hat alle Macht zu befreien. Die Schweinehirten bekommen es mit der Angst zu tun. Sie laufen in den Dörfern rum und erzählen den Leuten, was passiert ist. Unruhe kommt auf. Jesus bringt Unruhe. Die Leute machen sich auf den Weg. Sie wollen selber sehen, was geschehen ist. Sie können das gar nicht glauben. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Und dann kommen sie in die Situation hinein und da sitzt der Besessene ruhig zu den Füßen Jesu. Ruhig, still, bekleidet, friedlich, frei, bei klarem Verstand. Ein Wunder ist geschehen, ein Befreiungswunder. Und jetzt müsste man ja eigentlich denken, dass alle sich freuen über dieses Wunder, über das, was da geschehen ist. Und dass alle Gott loben und dankbar sind und Jesus wirklich in Freude aufnehmen. Doch einer wiederhergestellt worden, geheilt worden, befreit worden. Das ist doch was ganz Großes, doch was Tolles. Jemand findet wieder zurück in die Gesellschaft, findet wieder zurück in die Familie. Nichts von allem passiert. Angst macht sich breit unter den Leuten. Sie haben Angst vor Jesus. Er macht ihnen Angst. Sie haben Angst vor dem Übernatürlichen. Die Situation ist nicht mehr kalkulierbar für sie. Sie fühlen sich bedroht. 2000 Schweine sind schon weg. Was wird noch passieren? Was passiert, wenn er bleibt? Jesus macht den Menschen Angst, deshalb wollen sie ihn nicht in ihrer Nähe haben. Sie sagen, dass er gehen soll. Ja, er muss gehen und das tut er auch. Jesus drängt sich nicht auf. Wo er willkommen ist, bleibt er. Wo er nicht willkommen ist, geht er. Er steigt wieder ins Boot hinein. Und der Einzige, der wirklich dankbar war, war der Befreite. Und als er noch unter den Geistern stand, wir haben es ja schon gehört, da lesen wir, keiner wurde Herr über ihn. Aber jetzt war Jesus Herr geworden über ihn. Er war sein Herr geworden. Und er will bei seinem Herrn bleiben. Da war er sicher, da war er geborgen. Doch Jesus erlaubt es ihm nicht. Könnte man natürlich denken, das ist ja jetzt hart. Da will dir einer nachfolgen und du erlaubst es ihm nicht. Kommt nicht so oft vor im Neuen Testament. Aber Jesus ist klug. Die Menschen der Gegend, sie haben Jesus nicht vertraut, sie hatten Angst vor ihm. Deshalb musste er gehen. Aber vielleicht vertrauten sie dem Menschen, den sie kannten, mehr als Jesus. Vielleicht vertrauten sie dem, der jetzt zum Wunder unter ihnen geworden war, mehr. Eben weil er ein Wunder geworden war. Er war bekannt in seinem Dorf, in der Stadt. Seine Familie war bekannt. Vielleicht hatten sie weniger Misstrauen ihm gegenüber und er soll den Menschen erzählen, was Jesus an ihm getan hat. Das ist der Auftrag, den Jesus ihm gibt. Und das tut er auch. Er soll zu Hause berichten, aber er berichtet in der ganzen Dekapolis. Das sind 10 Städte. Das ist eine große Strecke von Damaskus bis runter in den Süden. Er erzählt von seiner Befreiung, von dem, was Jesus an ihm getan hat. Nun werden wir heute kaum jemanden finden, der so noch haust in unserer Gesellschaft. Werden wir kaum finden, solch einen besessenen, selbstzerstörerischen Menschen. Wahrscheinlich würde er in der Psychiatrie landen, wo er vielleicht erstmal sediert würde, ruhig gestellt. die Frage, ob er geheilt würde, das steht auf einem anderen Blatt. Manchmal begegnen wir solchen Menschen in Göttingen auch, manchmal in der Fußgängerzone gibt es jemand, der manchmal so rumschreit, wo man ganz deutlich merkt, ja, diejenige Person hat psychische Probleme, oder es gibt Leute, die betrunken sind, die randalieren, und manchmal blitzt das denn so auf, dieses Aggressive, diese psychische Problematik, laut schreiend. Aber da geht man ja denn schnell vorüber. Was bedeutet besessen? Ich glaube, besessen bedeutet, dass irgendeine Macht, irgendeine Kraft hat die Kontrolle über mich, irgendeine Macht besitzt mich. Eine Macht besitzt mich, wo ich selber keine Kontrolle mehr habe. Und wenn wir einmal in unsere Zeit hineinschauen, da werden wir schon erkennen, dass Mächte und Gewalten und Dämonen am Werke sind. Und die Menschen unserer Zeit auch quälen und knechten. Da gibt es die sichtbare Selbstzerstörung zum Beispiel eines Menschen durch Sucht. Menschen sind gebunden. Drogen, Alkohol, Pillen, Spielsucht, digitale Sucht, Geldsucht, Esssucht, Arbeitssucht, Geltungssucht, Schönheitssucht, Bulimie, Ess- und Brechsucht. Süchte, glaube ich, sind beliebte Werkzeuge des Teufels, einen Menschen zu besetzen und zu knechten. Im Extremfall bis zum Tod. Oder Menschen werden gebunden in Depression und Aggression. Menschen, die richtig so depressiv sind, keine Hoffnung mehr haben, immer mehr in Isolation kommen und Verzweiflung. Im schlimmsten Fall nehmen sie sich das Leben. Ich glaube, dass da auch Mächte am Werke sind. Oder Aggression. Wir haben das im Fernsehen gehört, das ist eigentlich unvorstellbar. Ein Mann bindet seine Frau ans Auto, schleift sie durch die Stadt. Keiner Mensch versteht das. Und alle sagen, er war immer so nett und so hilfsbereit. Oder ein Zeitschriftenzusteller ersticht einen Kunden, weil es Meinungsverschiedenheiten gibt. Das ist ja nicht normal. Oder Menschen sind gefangen, gebunden in Hass, Gewalt, Terror, Macht, religiöse Wahnvorstellungen, Aktivitäten, Selbstmordanschläge, besessen von Macht, Giftanschläge, wir haben es jetzt gerade wieder gehört, gegen Kinder. Wenn das nicht dämonisch ist, was ist dann dämonisch? Wie ist dein Name? Legion, denn wir sind viele. Denn dazu ist der Menschensohn erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, lesen wir im ersten Johannesbrief. Johannes 10 lesen wir, der Dieb ist gekommen zu rauben, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben in Fülle. Das sagt Jesus Christus. Jesus Christus hat diese Mächte am Kreuz besiegt, er hat sie entwaffnet. Er hat den Teufel entmachtet, er hat die Macht der Dämonen, die Macht der Sünde, die Macht des ewigen Todes gebrochen. Und nur in Jesus Christus findet der Mensch Befreiung und wahre Freiheit. Nur in Jesus Christus findet er Leben, Frieden für seine Seele und Vertrauen. Und nur in ihm wird er erlöst von der Knechtschaft des Bösen. Deshalb ist Jesus gekommen. Wer umkehrt zu Jesus, wird erlöst. Er wird geistlich frei gesprochen. Er findet das Leben in Gott. Er findet neues Leben, ein Herrschaftswechsel findet statt. Er kommt von der Macht des Teufels zu Jesus. Dämonen, Teufel haben keinen Anspruch mehr in seinem Leben. Der Mensch war vorher ein Sklave des Bösen, jetzt ist er ein Sklave von Jesus geworden. Dieses Wort Sklave hören wir nicht gern, aber es steht so im Text. Doulos, das griechische Wort, heißt Sklave. Ein Sklave von Jesus. Liebe Gemeinde, das bedeutet nicht, dass das Kind Gottes nicht wieder fallen kann oder nicht angefochten ist. Oder dass Bindungen ihm zu schaffen machen. Er muss kämpfen vielleicht in manchen Lebensbereichen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Aber er steht nicht mehr unter der Macht des Bösen. Das ist eine ganz andere Sache. Die Sünde, das Böse hat keine Macht mehr über ihn. Er muss nicht mehr sündigen, weil Jesus ihn davon erlöst hat. Und wer trotzdem fällt oder trotzdem Probleme mit Bindungen hat, darf immer zu Jesus kommen. Und er darf immer zu Jesus beten. Und Jesus wird ihn freimachen, oft prozesshaft auch im Leben. Und die Liebe von Jesus wird ihn verändern. Sie wird ihn immer mehr in diese innere Freiheit hineinbringen. Und er wird lernen, darin zu leben. Er wird lernen, das Fleisch zu besiegen durch den Heiligen Geist. Das ist das Ziel Jesu für unser Leben. Menschen, die nah bei Jesus leben, werden frei, werden freundlich, werden ruhig, werden klar, werden friedlich. Sie sind nicht mehr wiederzuerkennen, im Gegensatz zu vorher. Sie werden ein lebendiges Wunder für ihre Umwelt. Der Befreite, der ehemals Besessene, er will bei Jesus bleiben. Er war ein Heide wahrscheinlich. Aus Dankbarkeit, aus Liebe, vielleicht auch aus Furcht, dass die Geister wieder zurückkehren. Denn er wusste, bei Jesus war er sicher. Und es gilt auch für uns, egal was kommen mag in deinem Leben, in meinem Leben, an Widerständen, an Anfechtungen, an Geister, die uns plagen wollen, bei Jesus sind wir sicher. Nur er ist unser Schild, unser Schutz, unser Schild gegen die Brandpfeile des Bösen. Bei ihm sind wir geborgen. Deshalb bleibe bei ihm, egal was kommt. Berge dich bei ihm. Bleib in seiner Nähe. Die übrigen Bewohner wollen Jesus nicht. Nein, wir wollen dich hier nicht haben. Uns geht es gut. Wir sind 10 Handelsstädte. Wir sind reich. Wir sind unabhängig. Wir sind selbstzufrieden. Wir wollen lieber in unseren eigenen Bahnen laufen. Wir wollen lieber selbst die Kontrolle haben über unser Leben. Das mit dem Besessenen ist ja ein schönes Ding, aber er hat uns doch nicht wirklich gestört. Wir waren an ihn gewöhnt. Er war weit außerhalb unseres Wohlstands, unserer Selbstzufriedenheit. Nein, Jesus, geh. Du bringst Unruhe. Das wollen wir nicht. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Alles ist gut so, wie es ist. Du störst uns nur. Jesus spaltet wieder. Einer will ihn, die anderen nicht. Wie ist es in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben? Ist Jesus willkommen? Naja, jetzt denkst du vielleicht, Michael, was erzählst du denn hier? Was redest du für einen Quatsch? Aber beantworte doch mal die Frage für dich. Ist Jesus wirklich willkommen in deinem Leben? Ist der Heilige Geist willkommen? Ist Veränderung willkommen? Ist Neues willkommen? Denn wo Jesus ist, passiert Veränderung. Wo Jesus ist, werden Menschen heil, da werden sie frei, da werden sie verändert, da werden sie konfrontiert, da werden sie herausgefordert, nicht stehen zu bleiben. Das Wort von Jesu will uns verändern, es will uns herausfordern, es will Neues schaffen. Gott spricht und es wird. Es will Neues schaffen in deinem Leben, in der Gemeinde. Es will uns herausholen aus Sicherheit und Veränderung bringt manchmal Unruhe ins eigene Leben. Wo Jesus ist, bekehren sich Menschen. Da geschieht was. Da passiert was. Wir lieben oft die Sicherheit, unsere eigene Sicherheit. Veränderung macht uns Angst, wie den Bewohnern der Dekapolis. Deshalb bewegen wir uns manchmal in festgefahrenen Bahnen und lieber auf den alten Wegen, die wir gut kennen. Und vielleicht denken wir manchmal, nein, Jesus, geh, wir wollen keine Erweckung, wir wollen keine Erweckungsprediger, wir wollen keine Veränderung, alles soll bleiben, wie es ist. So ist es gut, so ist es bewährt, so kennen wir es seit Jahren. Doch dann geschehen keine Wunder mehr, keine Bekehrungen, weil kein neues Leben durch den Heiligen Geist. Es geschieht keine Vermehrung mehr in meinem Herzen. Es geschieht keine Vermehrung in der Gemeinde. 5 Brote und 2 Fische bleiben 5 Brote und 2 Fische und die werden irgendwann aufgegessen sein. Mögen wir doch heute alle einmal ehrlich reflektieren, wo wir vor Gott stehen. Was würde geschehen, wenn unser Gebet wäre, Jesus bleibe bei uns und wirke ganz neu unter uns. Bleibe bei uns und wirke unter uns, weil du möchtest Veränderung schenken. Und wir wollen uns mutig aufmachen. Wir wollen die alten, eingetretenen Pfade verlassen. Wir wollen gemeinsam aufbrechen mit dir, mutig an deiner Seite neue Wege gehen, dir neu vertrauen. Wir wollen wieder Suchende werden. Wir wollen demütig werden. Wir wollen suchend bleiben. Wir wollen neu hören, neu empfangen, auf dein Wort hin tun, was du uns sagst. Wir wollen neues Leben und Freiheit suchen in dir. Wir wollen uns neu gemeinsam auf den Weg machen. Und das wünsche ich euch wirklich sehr. Das habe ich sehr auf dem Herzen. Ich glaube, Gott hat es mir wirklich aufs Herz gelegt. Denn wo Jesus lebendig ist, da ist der Geist Gottes lebendig. Denn der Geist Gottes ist ja Jesus. Er vertritt ja Jesus. Wo der Geist Gottes ist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wo Freiheit ist, ist Leben. Und wo Leben ist, ist Freiheit. Jesus war unter den Menschen und die Menschen kamen, so wie sie waren, zu Jesus. Und wo er war, konnten Menschen echt sein. Sie haben sich nicht verstellt. Sie wussten ja, er sieht in ihr Herz hinein. Es hat überhaupt keinen Wert, sich zu verstellen. Und so ist diese Nähe entstanden zu Jesus durch ihre Wahrhaftigkeit. Dadurch, dass sie kamen, wie sie waren, mit ihrem ganzen Leid, ihrer Not, ihrem Versagen, ihren Defiziten. Und Jesus war unter ihnen und Gemeinschaft entstand und erheilte und veränderte. Und genauso soll es doch in der Gemeinde sein, wo Jesus in der Mitte ist, können wir uns öffnen, weil er in der Mitte ist. Wir brauchen nicht mehr perfekt zu sein. Wir brauchen keine Maskeraden, wir brauchen keine Zwänge. Wo er in der Mitte ist, dürfen wir verletzbar sein, dürfen wir uns schwach zeigen, dürfen wir unvollkommen sein und dürfen uns das zeigen. Das ist geistliche, göttliche Gemeinschaft, wie sie von Gott gedacht ist. Wir werden uns mit liebevoller Korrektur, mit Ermutigung und mit Fürsorge begegnen. weil sein Geist unter uns ist und an uns und in uns und durch uns wirkt. Wir werden und wollen uns nahe kommen, weil der Herr uns nahe ist. Liebe Gemeinde, ich glaube, diese Sehnsucht hat jeder Mensch in seinem Herzen. Jeder Mensch, der Jesus nicht kennt. Und jeder andere Mensch, der Jesus kennt, auch. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht im Herzen nach dieser echten Liebe. Einfach echt zu sein, so wie die Menschen, die zu Jesus kamen. Da entstand wirklich Nähe. Jeder Mensch hat diese Sehnsucht nach diesem Echten in sich und nicht nach den Imitaten. Nicht nach dem Aufgesetzten, nach dem Ersatz. Das ist Gemeinde, soweit ich das verstanden habe, nach dem Herzen Gottes. Und sie wird immer ein Zuhause für Menschen werden, die gequält, geplagt und geknechtet durchs Leben gehen und daran verzweifeln. Zweiter Korinther 3,17, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Das ist das Leben aus Gott und ich wünsche uns sehr, dass wir uns gemeinsam aufmachen. Denn dieses Leben ist das einzige Leben, was wirklich ansteckend ist für andere Menschen. Neues Leben und Freiheit hat der Besessene erfahren von Jesus. Er wollte bei Jesus bleiben. Jesus war ihm alles geworden. Der Besessene war wieder lebendig geworden. Er war ein Zeugnis geworden. Verändert, verwandelt durch Christus, durch den Geist Gottes auf das Wort von Jesus hin. Jesus gebietet, Jesus verbietet, Jesus erlaubt, Jesus ermutigt, Jesus möchte unter uns sein. Darf er das? Ich möchte euch ermutigen, verlasst die alten Pfade, macht euch neu auf, betet, Jesus, geh nicht weg, bleibe bei uns und erwecke uns zu neuem Leben. Unterweise uns und zeige uns den Weg, den wir gehen sollen, leite uns mit deinen Augen. Erforsche uns, Gott, und erkenne, was in unseren Herzen vor sich geht. Prüfe uns und erkenne unsere Gedanken. Sieh, ob wir einen Weg eingeschlagen haben, der uns von dir wegführen würde. Und leite uns auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das wünsche ich uns. Und ich glaube auch, das ist die Botschaft von Palmsonntag. Amen. Bitte nochmal aufzustehen, wenn es möglich ist, zum Segen. Segne und behüte dich, der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr schenke dir Frieden. Der Herr schenke dir seine Liebe. Und der Herr verändere dich. In Jesu Namen. Amen.